Der Stau auf der A61. Wenn man einen rückfälligen Alkoholiker nach den Gründen für seinen Rückfall befragt, dann bekommt man häufig zwei Antworten. Entweder der Betroffene sagt: Ach, weißt du, da kam das und das und das und das, und dann ging es mir so schlecht, dann konnte ich einfach nicht anders als wieder trinken. Oder man hört: Keine Ahnung. Plötzlich hatte ich das Glas wieder in der Hand und habe einfach getrunken. Beide Begründungen haben den Vorteil, dass der Betroffene sich und anderen einzureden versucht, dass er nichts für den Rückfall kann. Beide Begründungen haben aber auch den Nachteil, dass, wenn sie stimmen würden und der Betroffene nichts dafür kann, dass man ihn auch nicht behandeln müsste. Man würde ihm viel Glück wünschen und ihn alleine lassen. Zum Glück stimmen diese beiden Begründungen nicht. In den letzten 20 Jahren ist sehr viel Rückfallforschung betrieben worden. Und man hat erkannt, dass die meisten Rückfälle einen ganz typischen Verlauf haben. Und zwar egal, ob es sich um Alkohol, um Medikamente, um Rauchen, um Drogen oder um Glücksspiel handelt. In all diesen Fällen verlaufen Rückfälle offenbar ganz ähnlich. Ich will Ihnen das an einem Beispiel verdeutlichen. Nehmen wir einen Geschäftsmann, der in Freiburg lebt. Er ist verheiratet und er ist Alkoholiker. Er hat eine Behandlung gemacht. Das liegt nun schon 3 Monate zurück. Das Leben ist für ihn problemlos verlaufen. Er hat einfach den Alkohol weggelassen und er und seine Frau sind zuversichtlich, dass er es nun ein für alle Mal geschafft hat. Nun nehmen wir an, dieser Geschäftsmann hatte geschäftlich in Düsseldorf zu tun. Die Woche war anstrengend, aber erfolgreich. Es ist Freitag, 12 Uhr. Er ruft seine Frau an und sagt ihr, dass er sich jetzt auf den Weg machen wird mit dem Auto auf der Autobahn und wahrscheinlich gegen 18 Uhr zu Hause sein wird. Sie freut sich und erzählt ihm, dass Freunde kommen wollen, und beide freuen sich auf einen gemütlichen Freitagabend. Nun wechseln wir die Szene zu seiner Frau. Sie erwartet ihren Mann gegen 18 Uhr. Sie setzt schon einmal Kaffee auf und schaut ab und zu aus dem Fenster. Nun wird er ja bald kommen. Es wird 19 Uhr. Er ist nicht da. Sie schaut besorgt aus dem Fenster. Es wird 20 Uhr. Die Freunde kommen. Nun ist sie sehr beunruhigt. Um 21 Uhr, als sie gerade schon die Polizei verständigen will, läutet das Telefon. Er ist am Apparat. Und er erklärt ihr, dass er heute nicht nach Hause kommen wird. Er habe Station in Edenkoben gemacht. Sie kann das nicht verstehen. Edenkoben liegt überhaupt nicht auf der Strecke. Wir hatten doch vereinbart, dass du nach Hause kommst, Freunde sind da. Er antwortet: Ich hab's mir eben anders überlegt. Da wird sie misstrauisch und fragt ihn: Du hast doch nicht etwa getrunken? Er legt auf. Er hatte getrunken. Und niemand versteht, wie es zu diesem Rückfall kommen konnte. Das ist die normale Ausgangssituation bei einem Rückfall. Weder der Betroffene noch sein Umfeld können sich den Rückfall erklären. Nun nehmen wir an, der Betroffene hat 3 Tage durchgetrunken, aber dann, am Montag, fasst er sich ein Herz, hört auf und begibt sich zu seinem Suchtberater und erzählt ihm, wie sich der Rückfall ereignet hat. Als er am Freitag um 12 Uhr losgefahren ist, da hatte er im Leben nicht vor zu trinken. Zunächst verlief auch alles problemlos. Er begab sich auf die Autobahn, hatte gute Musik im Radio und fuhr los, immer linke Spur, alles war bestens. Aber nach ungefähr 100 Kilometern geriet er in einen großen Stau. Wenn er auf der linken Spur war, dann war die rechte ein paar Meter schneller. Wenn er auf der rechten Spur war, dann war die linke ein bisschen schneller. Die Lastwagen haben ihm Abgase in sein Fenster gepustet. Es war heiß und er kam einfach nicht voran. Es wurde ihm klar, er würde es bis 18 Uhr niemals schaffen. Im Autoradio bekam er Meldungen, dass der Stau sehr lang sei, vor allen Dingen, dass es weitere Staus auf der Strecke geben würde. Er war frustriert und wütend. Im Autoradio wurden aber auch Umgehungsmöglichkeiten durchgegeben. Insbesondere wurde empfohlen, das ganze Gebiet weiträumig zu umfahren. Vor allen Dingen war immer von einer Abzweigung in Alzey die Rede. Und wie er das hört, sieht er das Schild Alzey 1000 Meter. Gut, dachte er sich, dann werde ich hier abbiegen und kann vielleicht doch noch den ganzen Stau umfahren. Nun können Sie sich vorstellen, er war nicht der Einzige, der ein Autoradio hatte und damit nicht der Einzige, der diese Umgehungsstraße benutzen wollte. Der Stau hat sich also gerade auf die Landstraße verlagert. Jetzt ging es durch kleine Ortschaften, dort gab es Ampeln und Kreuzungen, das heißt, weiterhin kam er nur sehr langsam voran. Nach mehreren Stunden näherte er sich Edenkoben. Dort gab es eine Umgehungsstraße, aber es gab auch eine Straße, die in den Ort führte. Er überlegte sich, dass er eine Pause braucht. Er wollte sich erholen und er wollte seine Frau anrufen. Und er fuhr nach Edenkoben hinein, mitten in den Ort. Dort gelangte er auf einen Parkplatz. Er sah eine Telefonzelle, er sah ein Café, und wie er ausstieg und gerade dorthin gehen wollte, da sah er vor sich ein wunderschönes, altes Fachwerkhaus mit einem riesigen Portal. Und er sah über diesem Portal ein Schild. Und er las: kostenlose Weinprobe. Verdutzt schaute er nochmal. Was steht denn da? Kostenlose Weinprobe. Jetzt wurde ihm klar, er war ja in der Pfalz gelandet, einem der berühmtesten Weinanbaugebiete Deutschlands. Auf der ganzen Straße waren schon ähnliche Schilder gewesen. Es war nämlich die Deutsche Weinstraße. Und er hatte die Idee, ach, da gehe ich mal rein und kaufe 2 Flaschen guten Weins. Die bringe ich dann meinen Freunden mit. Er öffnete die Tür und ging hinein, in ein feuchtes, kühles Gewölbe. An der Stirnseite gegenüber waren mindestens 50 Fässer Wein aufgestapelt. Davor eine riesige Theke mit mindestens 50 angebrochenen Flaschen Wein und dahinter eine bildhübsche junge Verkäuferin. Sie strahlte ihn an und fragte ihn: »Na, was kann ich Ihnen anbieten?« Und er merkt, es war keine gute Idee, hierher zu kommen, denn er kommt sich blöde vor. Er, der tolle Geschäftsmann, kennt sich nicht aus mit Wein. Was macht er bei einer Weinprobe, wenn er nicht trinken will? Er hat sich nämlich in eine Risikosituation begeben. Das ist das Entscheidende. Man ist nicht immer gleich rückfallgefährdet, sondern es gibt Rückfallrisikosituationen. 60% aller Rückfälle passieren in 3 Situationen. Erstens, unangenehme Gefühle, wenn man alleine ist. Zweitens, unmittelbar im Anschluss an Konflikte. Und drittens, soziale Verführungssituationen, wenn andere einem Alkohol anbieten. Eine Risikosituation bedeutet, dass plötzlich der Alkohol ganz nah ist und man keinen Plan hat, was man machen soll. Dieser Geschäftsmann hatte nicht vor, in eine Risikosituation zu geraten. Wenn ihm das vorher klar gewesen wäre, wäre er wahrscheinlich gar nicht in den Weinkeller gegangen. Trotzdem ist es kein Zufall, dass er in diese Risikosituation geraten ist, sondern es sind 2 Dinge vorausgegangen, die typischerweise bei Rückfällen vorausgehen. Das erste ist der Stau. Ein Stau ist kein großes Problem. Es gibt wahrlich schlimmere Dinge. Ein Stau bedeutet aber, dass die Dinge nicht so funktionieren, wie wir sie uns vorgenommen haben, dass unsere Pläne über den Haufen geworfen sind und wir improvisieren müssen. Man nennt das in der Rückfallforschung eine unausgewogene Lebenssituation. Und wenn wir nun eine Reihe sogenannter scheinbar harmloser Entscheidungen fällen, dann können wir in eine Risikosituation geraten. Und der Geschäftsmann hat drei scheinbar harmlose Entscheidungen gefällt. Die erste war, dass er ausgerechnet die Umgehung auf der Deutschen Weinstraße genommen hat. Es war ihm nicht bewusst, dass er sich damit immer näher an den Alkohol gebracht hat. Die zweite, noch wichtigere Entscheidung war, dass er ausgerechnet in Edenkoben Rast machen will. Ich hoffe, unter Ihnen ist kein Pfälzer, der jetzt fürchterlich beleidigt ist, aber in Edenkoben ist absolut nichts los, außer dass es dort wunderbaren Wein gibt. Die dritte, sicherlich wichtigste scheinbar harmlose Entscheidung war, dass er nicht in das Café gegangen ist, sondern zunächst Alkohol für seine Freunde kaufen wollte. Wie gesagt, er wollte nicht trinken. Es hätte natürlich auch viele andere Möglichkeiten gegeben, jetzt in dieser Situation zu reagieren. Er hätte gleich wieder rausgehen können, wie wenn er sich in der Tür geirrt hat. Er hätte die Verkäuferin nach dem Weg fragen können, insbesondere hätte er sich aber beraten lassen können, was der beste Wein ist. Typischerweise treten aber in einer Risikosituation bei einem Alkoholabhängigen sogenannte Rückfallgedanken auf. Wie er dort steht und nicht weiß, was er tun soll, da kommen ihm plötzlich automatisch folgende Gedanken. Wein, sagt er sich, war eigentlich gar nicht mein Getränk. Bier und Schnaps, ja klar. Wein, ich wüsste gar nicht, wann ich den zum letzten Mal getrunken habe. Ja, vor 20 Jahren, als ich meine Frau kennengelernt habe. Das war bei Wein. Da war ich aber noch nicht abhängig. Dann kommen ihm Gedanken, dass er gehört hat, dass man bei einer Weinprobe den Wein ja gar nicht schluckt, sondern nur einen Schluck in den Mund nimmt und dann wieder ausspuckt. Das kann er ja machen. Das wäre kein Rückfall. Und wie er diese Gedanken hat, da merkt er, dass es an diesem Tag sehr heiß ist, dass er lange nichts getrunken hat und dass es hier sehr gut riecht. Er bekommt plötzlich Verlangen. Beides zusammen lässt ihn entscheiden, die Verkäuferin von dem teuersten Wein um einen kleinen Schluck zu bitten. Diesen möchte er in den Mund nehmen, sofort wieder ausspucken und dann zwei Flaschen davon kaufen. Warum ist ihm das nicht gelungen? Nun, wie er den Wein im Mund hat und darauf rumkaut, da erinnert er sich plötzlich an die letzte Gruppentherapiesitzung während seiner Behandlung. Der Therapeut hat seine Mitpatienten gebeten, sie mögen ihm Rückmeldung geben, ob sie glauben, dass er es schaffen wird oder rückfällig wird. Alle haben damals gesagt, er wird es schaffen. Bis auf einen. Das war ein ziemlich abgerissener Penner. Er konnte ihn noch nie leiden. Ausgerechnet dieser Penner hat ihm gesagt, »Hör mal her, du. Du wirst der Erste sein von uns, der rückfällig ist, weil du denkst, du bist was Besseres.« Damals war er sehr wütend. Wie er jetzt den Schluck Wein im Mund hat, da sieht er plötzlich das Gesicht des Penners vor sich. »Na, was habe ich gesagt?« Und er bekommt einen riesigen Schreck. Er muss nicht sehr glücklich ausgesehen haben. Zumindest fragt ihn die Verkäuferin, na, schmeckt er ihn nicht? Und er sagt, doch, doch, Kindchen, und schluckt den Wein runter. Und er sieht das Gesicht des Penners vor sich, na, und zu blöd zum Ausspucken. Nun ist er restlos bedient. Es fällt ihm ein, was die Therapeuten immer gesagt haben, ein Schluck und er ist wieder voll drin. Es wird Ärger mit seiner Frau geben. Er muss noch unglücklicher ausgesehen haben, zumindest fragt die Verkäuferin, ist sie nicht gut? Doch, doch, sagt er und nimmt einen zweiten Schluck. Und letztmalig sieht er den Penner vor sich, na, und auch noch zu blöd zum Zählen. Und nun sagt er sich, es ist sowieso alles egal, ich wollte ja auch gar nie richtig abstinent leben, dann geben Sie mir noch davon was und davon was und davon was, und er verlässt den Weinkeller erst, nachdem er ziemlich stark angetrunken ist. Er hat das erlebt, was typischerweise bei einem Rückfall passiert. Zunächst versucht ein Betroffener nur ein bisschen zu trinken. Aber früher oder später ereilt ihn der sogenannte Rückfallschock. Ein Rückfallschock ist gekennzeichnet von schlechtem Gewissen, von Panik oder auch von Gedanken, es kommt sowieso nicht mehr drauf an, mich sieht ja keiner, dann kann ich noch ein bisschen weiter trinken. Es ist diese Abfolge von Schritten, über die sich die meisten Rückfälle ereignen. Was kann man nun tun, um nicht rückfällig zu werden? Wenn man das Betroffene zu Beginn ihrer Behandlung fragt, dann sagen sie meistens, ich muss meine Probleme lösen. Wenn ich keine Probleme mehr habe, dann werde ich auch keinen Alkohol mehr trinken. Das ist eine nette Idee. Aber die meisten Probleme wird man nicht ein für alle Mal im Rahmen einer Therapie lösen können. Viele behält man. Mit dem großen Unterschied, dass man sie jetzt auch noch nüchtern erlebt. Kein Leben verläuft ohne Konflikte. Kein Leben verläuft ohne Staus, in der die Pläne über den Haufen geworfen sind und man nicht das machen kann, was man wollte. Entscheidend ist, dass man jetzt nicht durch scheinbar harmlose Entscheidungen auch noch in eine Risikosituation gerät. Denn das ist die gefährliche Mischung. Unausgewogene Lebenssituation und Risikosituation. Das Wichtigste ist also, dass sich ein Betroffener im Rahmen der Behandlung über seine persönlich relevanten Risikosituationen im Klaren wird. Denn eine bekannte Gefahr ist nur noch halb so groß. Nun sind die Risikosituationen bei jeder Person anders. Manche sind besonders gefährdet, wenn sie mit ihren Freunden in bestimmte Lokale gehen. Andere sind eher gefährdet, wenn sie alleine sind. Manche sind gefährdet, wenn es ihnen eher schlecht geht. Und manche sind eher gefährdet, wenn es ihnen zu gut geht. Entscheidend ist, dass man seine persönlich relevanten Risikosituationen erkennt. Dann muss man eine schwere Entscheidung treffen. Welche Risikosituationen kann ich künftig vermeiden? Und welche Risikosituationen muss ich bewältigen lernen? Denn in einem Land, in dem die Mehrheit trinkt, kann man einfach nicht allen Risikosituationen ausweichen. Bestimmten Risikosituationen muss man sich stellen. Und hierfür gibt es spezielle Behandlungsangebote. Für soziale Verführungssituationen, bei denen also andere sagen, komm, trink doch mal wieder einen mit, gibt es ein sogenanntes Ablehnungstraining. Da übt man in Rollenspielen, wie man Alkoholangebote sicher ablehnen kann. Dabei gilt es zu entscheiden, wem man erklären will, warum man nicht mehr trinkt und wem man das nicht auf die Nase binden will. Schließlich muss ein Alkoholiker ja nicht mit einem Schild um den Hals herumlaufen, Vorsicht, Alkoholiker, bitte nicht füttern. In anderen Situationen kommt die Versuchung allerdings eher von innen. Kein anderer fordert einen auf, sondern man erlebt plötzlich Verlangen oder Jipper auf Alkohol. Hier gibt es spezielle sogenannte Expositionsübungen, in denen man sich absichtlich vor Alkohol setzt, alles tut, dass man möglichst starkes Verlangen bekommt und dann trainiert, wie man diesem Verlangen widerstehen kann. Diese Therapieangebote sind darauf gerichtet, dass man nicht rückfällig wird. Nun müssen wir uns aber auch der Tatsache stellen, dass ungefähr 50% aller Patienten einen Rückfall im Anschluss an eine Behandlung erlebt. Nun macht es allerdings einen großen Unterschied, ob es sich um einen kurzen Rückfall von 1-2 Tagen handelt, nach denen der Betroffene wieder zur Abstinenz zurückkehrt, oder ob der Betroffene wieder völlig in sein altes Suchtverhalten zurückfällt, bevor er nach Jahren wieder eine zweite Behandlung macht. Wenn man allerdings erst im Moment eines Rückfalls überlegt, was man jetzt tun soll, dann ist es zu spät. Man hat den Rückfallschock, man hat Vorwürfe von Angehörigen, da ist es nur wahrscheinlich, dass man weiter trinkt. Was man jetzt braucht, ist ein einfacher und gut eingeübter Notfallplan. Von daher seien Sie nicht beleidigt, wenn Ihr Therapeut früher oder später auf Sie zukommt und fragen wird, was werden Sie eigentlich im Moment eines Rückfalls unternehmen? Das heißt nicht, dass er Ihnen nichts zutraut, sondern es bedeutet, dass er ein guter Therapeut ist und Sie auf die Möglichkeit eines Rückfalls vorbereiten will. Im Moment eines Rückfalls kommt es vor allen Dingen darauf an, dass man weiß, wen man als erstes informieren will. Nicht immer sind dabei die Angehörigen die besten Ansprechpartner. Sie werden enttäuscht sein und Vorwürfe machen. Von daher kann es unter Umständen besser sein, sich zunächst an eine neutrale Person zu wenden. Das muss aber im Vorfeld mit den Angehörigen vereinbart sein, sonst würde es ja den nächsten Vertrauensbruch bedeuten. Nun sollen Sie natürlich einen Notfallplan nicht falsch verstehen, in der Richtung, jetzt kann ich mir ja ab und zu einen kleinen, gepflegten Rückfall leisten. Sehen Sie es eher wie bei einem Erste-Hilfe-Kurs. Heute müssen alle Autofahrer einen solchen machen und sagen sich ja dann auch nicht, ich habe meinen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, jetzt kann ich ja mal mit Absicht gegen den Baum fahren, ich habe ja gelernt, wie ich mich wieder abkratzen kann. Sondern man weiß, dass Menschen, die einen guten Erste-Hilfe-Kurs absolviert haben, eher vorsichtig fahren. Genauso verhält es sich mit Notfallplänen in der Suchtbehandlung. Fassen wir zusammen. Rückfälle kommen nicht aus heiterem Himmel. Und Rückfälle passieren auch typischerweise nicht dann, wenn es den Betroffenen besonders schlecht geht, sondern Rückfälle haben in der Regel einen typischen Verlauf. Gegen Rückfälle kann man daher sehr viel in der Behandlung präventiv unternehmen. Wenn Sie sich also in Ihrer Behandlung nur um ein einziges Thema kümmern wollen, dann sollten Sie sich um das Thema Rückfall kümmern.